im Psalm 8 heißt es so schön. Ab Vers 4 heißt das hier in der Elberfelder Version. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Kleine Anmerkung, Elberfelder hat hier das hebräische Wort Elohim in Klammern sonst Gott. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als, ja, das wollen wir mal diesmal nicht so übersetzen mit Gott, sondern mit Engel. Naja, okay. Das sind halt Übersetzungsherausforderungen. Aber eigentlich, Gott hat uns wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wie viel? Das sind immer so totale Aussagen, ne? Alles. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Guten dienen. Wie viele? Alle. Ja, das ist. Aber die bösen Sachen auch. Die vielen schlechten Sachen auch. Die müssen alle dienen. Hast du Probleme? Dann musst du ihnen sagen, liebe Probleme, ich stelle euch alle in Dienst. Ich meine, wenn schon, wenn schon. Ihr müsst mir jetzt mal alle dienen zum Guten. Im Namen Jesu steht geschrieben. Wie wäre das? Und alle Probleme sagen, na okay, der Mann hat Psalm 8 entdeckt. Mist. Das wollten wir doch eigentlich verbergen, damit du nie rausfindest, dass alle Dinge dir dienen müssen. Nicht du musst allen Dingen dienen, alle Dinge sollen dir dienen. Das ist eine Umkehrung der Verhältnisse. Die Bibel sagt, wir müssen nicht der Schwanz sein, wir könnten auch das Haupt sein. Ja, aber wir sind schon so lange Schwanz. Wir wissen nicht, wie mein Kopf ist. Stimmt auch, wissen wir auch nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber hier ist wieder die Frage der Identität. Wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Wer ist der Mensch, dass du an ihn denkst und dich um ihn kümmerst? Und du hast ihn wenig niedriger gemacht wie Gott selbst. Und du hast ihn mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Von wem kann er da nur reden? Wir haben ja, ich hatte ja gesagt, jetzt auch in der letzten Einheit nochmal wieder die Erinnerung. Natürlich, wir sind, Gott hat uns geschaffen, Garten Eden, alles zurück auf Anfang, Garten Eden. Der Mensch wird geschaffen und der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen, ihm gleich oder ihm entsprechend, ihn spiegelnd. Und Gott segnete ihn und Gott sagte, du sollst herrschen. Und dann sollte Adam allen Tieren und allem sollte er Namen geben. Und ich glaube nicht, dass er die Kuh Emma genannt hat und den Löwen Fritz, sondern dieses Namen geben, das ist definieren. Ich definiere, was das ist, was ich da sehe. Ich bestimme das, ne? Also die Wissenschaftler tun das, die bestimmen die Dinge und die definieren die Dinge. Und auch im Hebräischen gibt man Namen nicht einfach, weil die nett klingen, ja, sondern die haben alle Bedeutung. Alles hat Bedeutung. Alles ist mit Bedeutung aufgeladen. Und wir leben jetzt in einer Welt, nichts hat Bedeutung. und nichts ist uns untertan. Sondern wir arbeiten für ein paar Euros, irgendwie prostituieren wir uns in irgendeinem Job. Ja. Hm. Ja. Aber das Programm ist immer noch das gleiche, dass der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen, um Autorität auszuüben. Wenn wir das in einer gesegneten Art und Weise hinkriegen, sind wir immer glücklich. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn das mal klappt, ist das eine Sternstunde. Das ist ein guter Moment, ja, wenn das mal funktioniert und du sagst im richtigen Moment das richtige Wort und alles sagt, ja, da machen wir sind mit dir. Mann, das ist toll. Ne? Das ist ja wirklich ein Glück, weil wir sind ja auch eigentlich so dazu geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, dass wir herrschen. Und dieses Wort herrschen ist für uns natürlich belegt mit vielen, vielen, vielen negativen menschlichen Ereignissen und so weiter, mit Missbrauch, noch und nöcher. Aber es bleibt dabei, die Welt, dein Zuhause, jeder hat so seine eigene Welt, in der er lebt. Und in dieser Welt braucht es eine gesegnete Herrschaft. Wie wäre das? Ja, ich habe euch erzählt von meinen Erfahrungen im Krankenhaus, auf der Station, wie sich die Dinge geändert haben, als ich anfing, mal über die Station zu sprechen und mal zu sagen, wie ich das eigentlich mal gerne da hätte. Und ich habe das sehr lange nicht gemacht und habe da nur so durchüberlebt, wie man das so macht. Ne? Man überlebt, dann fällt man sonntags in die Gemeinde, um aufzutanken. Und dann kommt die nächste Runde des Wahnsinns, wo man dann irgendwie wieder durchüberlebt. Und dann hat Gott mir gesagt, wie willst du es denn haben auf Station? Sag mal, was du willst. Sag mal, wie du es willst. Und ich dachte mir, ja, irgendwann sage ich das mal. Und er sagte, morgen. Morgen, wenn du morgen auf Station gehst, wie soll das sein? Morgen, nicht irgendwann. Gott verschiebt die Dinge nicht. Er sagt, wie ist es morgen? Besser noch heute, Dienst war schon rum. Und ich war so negativ geworden, ich war so giftig und dieses ganze Gesundheitssystem und alles war mir so, ich war wütend auf das alles, war mir alles so verkehrt. Naja. Und dann sagte der Herr, ja, okay, dann wie willst du es denn? Wie wäre es denn gut? Sag mal. Und das war mir so eine Herausforderung, das jetzt auch wirklich mal zu sagen, das in Worte zu fassen, wie soll das morgen laufen, dass mein Herz wüsste, das war gut. Das war gut. Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ich würde sagen, ist wahrscheinlich auch dein Wille. Oder ist das Gute nicht dein Wille? Und das Wohlgefällige und das Vollkommene, das griechische Wort vollkommen meint eigentlich das Reife. Das Reife, nicht das Fehlerlose, sondern das Reife. Ja. Gut, also habe ich dann da, was mir da abgestottert und ein paar Sachen rausgebracht, wie ich das denn dann gut fände. Und dann, wie ich erzählt habe, war es am nächsten Tag so. Es war genau so. Obwohl es ja gar nicht ging, war es trotzdem so. Warum war das so? Weil meine Welt, meine Station, meine Arbeit hat gewartet auf meine Ansage. Und wenn wir nichts sagen, wenn wir diese Herrschaft, wenn wir diese Herrlichkeit und diese Pracht, wenn wir diese Dinge alle so liegen lassen und sagen, naja, komm, das ist ich, wer bin ich, hallo, mit Pracht gekrönt und naja, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist das Problem. Stell es dir doch mal vor. Denke darüber nach. Steht doch da. Das Wort will in dir wachsen. Es möchte in dir entfaltet werden. Wie würde denn mein Leben aussehen, wenn es herrlich wäre, wenn es prachtvoll wäre? Und wenn du darüber nachsinnst, wird der Heilige Geist kommen und sagen, okay, das finde ich mal gut, dass du das machst. Da werde ich dir aber mal helfen, dass du dir das mal sehr gut ausmalen kannst, wie das aussähe. Und dann kommst du auf ganz neue Ideen, wie das Leben sein könnte. Wenn es herrlich wäre und prächtig. und gekrönt und du die Dinge unter den Füßen hättest, anstatt dass du unter den Dingen wärst. Es geht immer so los. Du liest das Wort, das steht da, das ist wie ein Same. Und wenn der Same in deine Aufmerksamkeit kommt, wenn du darüber nachdenkst, wenn du das anfängst, irgendwie innerlich dir das vorzustellen, ja, wenn in meinem Leben das wäre, ja, wie wäre das denn? Jesus, wie wäre das denn dann? Was, wenn da von mir die Rede wäre, ne? Was ja vielleicht der Fall ist. Was wäre denn dann? Und hier ist der Punkt, wo immer der Feind kommen möchte und dich abhalten will. Immer wenn du das Wort anfängst, wirklich in dich zu nehmen und anfängst, wirklich darüber so zu brüten und dir das mal vorzustellen und dem ein bisschen Zeit zu geben, dann fängt dieses Wort, dieser Same, fängt dann an aufzugehen. So, der ist erst ganz klein natürlich und so, aber er geht auf. Und da, wo vorher nichts war, siehst du jetzt ein bisschen grün. So beginnt es. Und dann gibst du dem weiter Aufmerksamkeit, du bewässerst es weiter. Ich habe früher so Bibellese gehabt, immer jeden Tag ein Stückchen weiter. Ich habe das dann aufgehört. Ich habe dann so ein Bibelwort vor mir liegen gehabt, einen Tag. Dann sagte der Herr, ja, bleib mal dabei. Zweiter Tag, dritter Tag, erste Woche, zweite Woche. Ich dachte, ich komme nie mehr aus dem Wort raus. Ich komme da nicht mehr raus, ja, ich komme hier keinen Satz weiter, ne? Das geht doch nicht, wir müssen hier Fläche lesen. Na, ich meine, ich bin nicht dagegen, dass wir auch das Ganze lesen, ne? Aber eigentlich, der Herr blieb bei dem einen Wort und er sagte, was ist aber damit? Was ist mit diesem Wort? Und wenn wir dieses Wort nicht anfangen zu entfalten, brauchst du nicht weiter zu lesen. Hör auf, kannst die Bibel wegwerfen. Was willst du damit? Alles wissen, nichts zur Reife bringen. Genau. Das reicht in der Gemeinde auch. Hauptsache, ich weiß, dass es da steht. Ich muss das doch nicht zur Reife bringen. Wo kommen wir hin? Aber dann macht das Wort uns glücklich, wenn wir, und wieder sehr wichtig, in dem Samen selbst. Ich meine, wenn du einen Samen säst, bringst du den hervor? Es ist ja in dem winzig kleinen Samen der Power für einen ganzen Baum. Den ziehst du ja nicht daraus hervor, indem du, weiß ich nicht, welche Titanenkräfte aufwendest. Also du musst die Frucht nicht bringen, du musst nur den Boden dafür bereiten. Also das Ding muss in dir ankommen können. Gott gibt uns Samen. Er gibt uns nicht das fertige Ergebnis, er gibt uns eine Saat. Wir beten um bestimmte Dinge und Gott sagt, okay, kannst du haben. Und er gibt dir so einen kleinen Samen und du denkst dir, ja, was ist denn das? Ich wollte doch eigentlich das haben. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Ding, kann ich kaum sehen. Ja. Aber dieses kleine Ding hat in sich Leben. Es lebt. Und wenn es dann von dir beachtet wird und durch diese Beachtung wird es bewässert, durch die Zeit, durch die Achtsamkeit, die Beachtung, die du dem gibst, wird es bewässert. Und dann fängt es ganz von alleine an zu wachsen. Ist das gut? Das ist sehr gut. Das entlastet uns. Wir machen die Kultivierung, aber die Saat wächst aber von alleine. Und dann wird die immer größer. Und wenn du sie leben lässt in dir, wird sie irgendwann auch ihre Frucht bringen. Von ganz alleine. 30, 60, 100-fältig. Ja, wir wollen demütig sein. Also, ich bin auch mit 10 zufrieden. Na, bitteschön. 10-fach wäre auch schon mal toll, ne? Aber, also das ist die Sache. Und diese Saat, jetzt natürlich, wenn die immer weiter wächst und wenn dann diese Frucht kommt, in der Frucht ist ja wieder die Saat. Jetzt gibst du jemand anderem das zu essen. Und du säst die Herrlichkeit, die du gewonnen hast, in das Leben des anderen. Du gibst ihm das zu essen. Das ist ein gutes Essen. Kannst du essen? Kannst du gut essen? Ja. Und so geht das, dass die Saat sich ausbreitet und wir. Aber das ist die Saat, das sind nicht nur Worte, das sind Worte, die verstoffwechselt wurden. Worte Gottes, die durch dich hindurch verstoffwechselt wurden. Die in dir drin sich entfaltet haben, auf ihre eigene Art und Weise, die bei dir anders ist wie bei mir. Denn ich bin ein anderer Boden, wie du ein Boden bist. Das ist etwas, was für die Gemeinde oft sehr schwierig ist, weil die Leute sind so unterschiedlich und sie bringen das gleiche Wort in einer unterschiedlichen Art und Weise hervor. Man möchte gern standardisiert, immer gleich. Ja, so ist das aber nicht. Ne? Ja, und jetzt sagen manche Leute, ich glaube die ganze Bibel. Und ich weiß, ja, sie meinen, sie halten die ganze Bibel für wahr. Der Teufel auch und zittert. Klar. Aber aus diesem ganzen Buch, wie viel davon können wir wirklich in uns austragen und hervorbringen? Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil, ne, mit dem wir das überhaupt tun können. Ja. Und was? Und wir brauchen Führung. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns sagt, hey, lass mal dieses Bibelwort liegen. Lies nicht weiter. Geh auch nicht zurück. Bleib dabei. Bleib bei diesem Wort. Lies es wieder und wieder und wieder. Bete es, singe es. Mach irgendwas damit, nur mach was damit. Bleib dabei. Ne? Und dann fängt es an, zu dir zu sprechen. Und dann wird dir das immer größer. Und dann denkst du dir, was da alles drin ist in dem einen Wort. Und dann entdeckst du das Rätselhafte, dass in dem einen Wort alles drin ist. Wir wissen, in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers ist unser ganzer Körper drin. Also das alles in einem Teil ist das Ganze mit drin. Deswegen merken wir, wenn uns so ein Bibelwort, ein bestimmtes Bibelwort aufgeht, egal wo wir in der Bibel gucken, wir sehen es überall, auf einmal, überall. Vorher war es nicht da. Jetzt ist es überall. Und wir lesen nur noch das. Und wir sagen den Leuten, seht ihr denn nicht? Überall ist nur die Rede davon. Wir müssen eine neue Gemeinde gründen. Jetzt dieses Thema mal. Ne? Weil, ja, du siehst nur noch das. Eigentlich gut. Sei ruhig mal eine Zeit lang extrem. Und sieh nur das eine. Bis es geworden ist. Danach kannst du wieder ausgewogen werden. Ja. Und so geht das. Wir sehen, wir lesen ein Wort und Gott öffnet uns dieses eine Wort. Und dieses eine Wort wird für uns wie eine Türe. Und wir gehen durch dieses Wort hindurch in die Wirklichkeit, von der dieses Wort spricht. Und wir sind fassungslos. Das ist ja real. Und die Worte Gottes sind alle so Türen, die sind alle dafür gedacht, dass du eigentlich an der Hand von Jesus durchgehst, durch das Wort, in die Wirklichkeit, von der das Wort spricht. Zum Beispiel in die Pracht und die Herrlichkeit. Meint ihr, das ist Luxus, Pracht und Herrlichkeit? Können wir auch drauf verzichten? Ja, im Großen und Ganzen tun wir das. Ne? Wir verzichten. Pracht und Herrlichkeit höre ich keine Zeit für. Ich muss meine Schulden abarbeiten. Sprechen wir uns, wenn die Rente da ist, wieder. Bis dahin habe ich keine Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen. Ja, so schade. Ne? Du verpasst dabei nämlich dein Menschsein. Du wirst kein Mensch, wie du ein Mensch sein könntest. Du verschiebst das. Ihr wisst ja, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Deswegen findet ihr auch in der Bibel immer wieder, dass Gott sich Leuten in den Weg gestellt hat und gesagt hat, nee, jetzt. Jetzt klären wir das. Jetzt, jetzt, heute, jetzt, sofort. So. Nicht mehr dann, später, nichts, jetzt. Jetzt hält die Welt an. Und jetzt reden wir dazu. Jetzt, sonst wirst du es nämlich nie tun. Und du wirst dir daran genügen lassen, dass du weißt, dass es da steht. Ja, ja, Psalm 8 kenne ich. Können wir mal zu Psalm 9 gehen? Ein ungeheurer Psalm, oder? Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Aha. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt, die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels, Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wir tragen seinen Namen. Das ist eine tolle Sache, ne? Wir tragen seinen Namen. Und an uns möchte die Bedeutung dieses Namens und die Herrlichkeit dieses Namens, das möchte an uns sichtbar werden. So dass die Leute dich angucken und sagen, ach so ist Gott. Jetzt weiß ich. Jetzt habe ich Gott gesehen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat in die Welt, so sende ich euch in die Welt. Also, es klingt blasphemisch zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber das ist das Ziel, dass die Leute genauso uns anschauen und sie sehen ihn. Ist ja klar, ne? Ja. Gut, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Saat und dein Herz ist die Gebärmutter, in der diese Saat aufgehen kann. Und dann 30, 60, 100-fältig Frucht bringt von ganz alleine. Das macht die selber, musst du gar nicht tun. Du musst nicht die Frucht bringen. Die Saat bringt die Frucht am Ende selber. Aber du musst es in deinem Herzen bewahren und bewegen. In einem guten und redlichen Herzen bewahren und bewegen. Bei vielen von uns ist das Herz wegen Überfüllung geschlossen. Es ist einfach zu viel drin. Wir haben zu viel reingelassen und wir müssen erstmal entunkrautet werden. Man muss das Feld, das innere Feld wieder abräumen, damit wieder für die gute Saat Platz ist. Dieses ausgejätet werden, muss ich zugeben, ist nicht so bequem. Ne? Also wenn Gott anfängt, dich auszuräumen, er fühlt sich an wie Sterben und als würde alles untergehen und ganz schlimm. Hinterher bist du dankbar, aber wenn du da drin bist, nicht. Da ist das furchtbar. Aber das Ziel ist nicht, dich irgendwie fertig zu machen, sondern dich auszuräumen, damit Platz wird für eine neue Saat. Wenn die dann in dir aufgeht, dann wirst du noch dankbar sagen, okay, war zwar schrecklich, aber ich will es nicht missen. Es ist doch gut, dass das passiert ist. Ja. Und wenn dann Neues aufgeht, wenn die Dinge in deinem Leben natürlich dann hervorkommen, wirst du glücklich sein, glückselig, dass das so werden konnte. Ja, ich fürchte, wir haben uns durch eine lange, lange christliche Tradition dran gewöhnt, dass wir, wie sagt die Bibel, wir sind Hörer allein. Wir hören das alles uns an und haben auch viele schon gehört und hören uns ja immer noch mehr an. Wir gehen nach Hause und dann machen wir noch Internet an und hören noch eine Predigt, noch mal was, wollen noch mal hören, was Joyce Meyer auch noch zu sagen hat oder so. Und wir haben ja den Zugang. Wir haben den Zugang zu so viel Inspiration und Wissen und die Bücher und die Predigten. Und wir können es alles haben. Welche Verantwortung bringt das auf uns? Weißt du, früher, ganz früher, als ich noch jung war, damals war das so, da gab es gar kein Internet. Und in dieser prähistorischen Zeit war man angewiesen, na, es gab auch schon Kassetten und so Sachen, es gab auch schon paar Sachen, gab es schon. Aber man war ziemlich angewiesen auf ja, die Predigt, das, was in der Gemeinde verkündigt wird und so. Bist du heute darauf noch angewiesen? Nee, ne? Du kannst woanders viel bessere Predigten dir holen. In jeder Menge. Von den dollsten Predigern, die es in der Welt gibt. So, das pastorale Monopol ist vorbei. Das ist gebrochen. Ne? Du kannst über jedes biblische Thema innerhalb kürzester Zeit ja viel mehr wissen, wie dein Pastor weiß. Ne? Wenn du dich nur damit beschäftigst. Stimmt's? Ist so. Ja, wofür gehst du eigentlich noch in die Gemeinde? Gemeinschaft. Gut, also sehr wichtig. Die Sache ist, im Gegensatz zu früher wandert die Verantwortung immer mehr zu dir. Das ist nicht mehr der Pastor, es ist nicht mehr die Gemeinde, es wandert zu dir. Du selber hast den Zugang zu allem. Du kannst es alles haben. Du kannst die gesalbtesten Leute hören, die Dienste, alles am Fernseher, kannst die Hände auf den Bildschirm legen und es funktioniert auch noch. Es ist unglaublich, alles. Es geht. Es ist. Und jetzt ist die Verantwortung bei dir. Ja, was mache ich? Ich kann nicht mehr sagen, ja, ich habe das in meiner Gemeinde ja nie gehört oder ich konnte das ja alles gar nicht wissen und bei uns ist das ja kein Thema gewesen. Ja, und? Brauchst du nur auf einen Knopf drücken, dann kriegst du alles, jedes Thema. Auch die, von denen du im Leben noch nie was gehört hast, kriegst du alles. Ne? Und jetzt geht die Verantwortung zu dir. Und jetzt bist du dran, was mache ich? Denn es ist ja ganz leicht, den Knopf zu drücken. Okay, wir sind in einer Phase, hört mir gut zu, der wachsenden Selbstverantwortung. Habt ihr das schon mal gehört? Selbstverantwortung? Was ist denn das Unangenehmes? Selbstverantwortung, ja. So, wir haben eine Phase hinter uns, da hat man die Verantwortung abgegeben an die Experten, ne? An die Versicherungen und an die Ärzte und an die Pastoren und an die Ausgebildeten und für alles sind Experten da, die das ja alles wissen. Aber die wissen das gar nicht alles. Die haben ihre Ausbildung gemacht. Als ihre Ausbildung fertig war, hat das Wissen sich schon verdoppelt gehabt. Von der Hälfte, die dazugekommen ist, haben die noch nie was gehört. Im nächsten Jahr hat es sich wieder verdoppelt. Wieder verdoppelt. Was meinst du, was dein Arzt nach 10 Jahren weiß? Mann, der ist auch prähistorisch. Der arbeitet noch mit Mitteln und Methoden, die sind, ich weiß nicht, so weit da hinten. Und er hat doch nicht die Zeit, sich mit den neuesten Artikeln, den neuesten Forschungen, mit den neuesten irgendwie überhaupt zu beschäftigen. Ja, wann? Ich habe Patienten immer wieder gesagt, sie können ja mal selber ins Internet gucken, mal, was sie da für eine Krankheit haben. Sie werden in 10 Tagen mehr wissen, als ihr Arzt darüber weiß. Das ist gar kein Problem, du musst dich nur damit beschäftigen. Alles ist da. Und da werden sie Methoden und Behandlungen, da hat ihr Arzt im Leben noch nichts von gehört. Die werden sie da alle finden. Das ist jetzt nicht, um den Arzt abzulehnen oder zu verurteilen, ne? Aber wie gesagt, das Wissen, rasend schnell mehrt sich das. Und was heute das Neueste war, ist morgen alt. Was machen wir? Wir verlieren natürlich absolut den Überblick in dem Meer von Informationen. Wir brauchen Führung. Wir brauchen mehr denn je Führung durch den Heiligen Geist. Ja, wo geht's denn lang? Was ist denn wirklich angesagt? Was von dem vielen, welchen Prediger soll ich mir anhören und was soll ich vielleicht auch lassen? Ja, denn mehr hilft nicht immer mehr. Ne? Ich weiß noch, wo Gott mir mal sagte, ich habe dann da viele Bücher gelesen und noch mehr Bücher gelesen. Und dann sagte Gott mir, lass uns mal zurückkehren von dem Buch, dass du, also 20 Bücher zurück. Dieses Buch lies nochmal. Na gut. Und dann habe ich das Buch nochmal gelesen und gemerkt, eigentlich ist da vieles drin, das ist mir ganz neu. So ist das ja. Ne? Du liest ein Buch nochmal und merkst, was du alles nicht gelesen hast, und aber dachtest, du hättest alles gelesen. Dann war das Buch also durch und der Herr sagte, jetzt lies es nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann. Ich dachte, ich komme nie wieder raus, wie mit diesem Bibelvers. Ich komme da nie wieder raus aus diesem Buch. Und der Herr hat mir dadurch gezeigt, ja, du hast das nicht wirklich gelesen. Du hast gar nichts wirklich gelesen. Du hast es überflogen. Du wolltest nur dir viel wissen, schnell, schnell, schnell mal sehen, was alles Neuestes und wie das alles, hast du schnell gelesen. Ne? Ja. Aber nichts davon hast du irgendwie in dich aufgenommen, hast du wirklich verarbeitet, hast du wirklich bewegt. Nichts davon, gar nichts. Du bist schon 20 Bücher weiter. Und dann musste ich wieder zurück. Und dieses Buch. Ich sage euch nicht, welches. Falls ihr das jetzt wartet, wann kommt der Titel? Ja, aber es gibt in deinem Leben auch so Bücher, wo du gemerkt hast, dieses Buch war für dein Leben lebenswichtig, stimmt's? Und vielleicht sagt der Heilige Geist, lies das doch nochmal. Kehr mal dahin zurück, zu diesem Buch. Wir müssen an vielen Punkten zurückkehren, zu Ausgangspunkten, die der Herr uns schon gegeben hat. Und da, die entwickeln wir, die entfalten wir. Okay. Wir brauchen Führung und wir brauchen Selbstverantwortung. Du kannst nicht mehr passiv sitzen und sagen, ja, mir wurde das ja nicht gepredigt, für mich haben sie ja nicht gebetet oder nicht so richtig. Ich war auch, habe für mich beten lassen, hat nicht gewirkt. Im Grunde müsste man den meisten Leuten sagen, ja komm, du kannst auch selber beten. Du kannst alles selber. Und wenn du es dann selber gemacht hast, komm mal wieder. Ja, dann kommen die ja nicht wieder. Weil ihre eigenen Gebete waren auch okay. Ich meine, und dann kannst du ja selber eine Hand auflegen, wo dir weh tut. Das kannst du ja machen. Kannst du dein Knie mal gut zusprechen. Liebes Knie. Du bist ja mein Knie. Und ich lege mal meine Hände auf dich. Mit dem Namen Jesu. Sei endlich heil. Nein. Du kannst ganz nett zu dir sein. Sei gut zu dir. Sprich deinen Gliedern freundlich zu. Du wirst mal sehen, wie die reagieren. Das ist sagenhaft. Selbstverantwortung. Wir müssen manche Leute wirklich abweisen und sagen, nee, machen wir nicht. Kannst du selber. Mach es doch selber. Mach doch mal selber. Mach es. Du kannst es alle. Du sitzt seit 20 Jahren in der Gemeinde. Du hast das alles 150 Mal gehört. Und jetzt sollen wir beten. Die Bibel sagt, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein, ne? Und braucht wieder die Milch. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, wir sind leider unmündig geblieben, wir sind Kinder geblieben, wir sind weiter abhängig geblieben von dem System und von den Pastoren und von den Vorgesetzten und von den Experten. Wir haben weiterhin das Gefühl, wir sind nur dumme Schafe. Und wir wissen gar nicht, wo es lang geht. Und wir müssen einen haben, einen Pastor, der uns an der Hand nimmt. Weil wir sind so blöd. Und wir werden dann auf die nächste Wiese geführt, weil wir kommen ja nicht auf diese Wiese. Wir wissen gar nicht, wie. Wir sind ja nur die Schafe. Man kann das mit den Schafen echt übertreiben. Du musst nicht immer ein Schaf bleiben. In gewisser Weise. Schon klar. Ja, und so der Herr möchte uns erziehen, dass wir mal irgendwie aufhören, uns hängen zu lassen, passiv zu bleiben, zu warten, dass irgendein Blitz vom Himmel kommt oder irgendeiner dann uns erwählt und für uns betet und uns. Wir können alles selber machen. Es ist Zeit für Selbstverantwortung, glaubst du? Wir sind doch in einer Phase der Wiederherstellung des fünffältigen Dienstes. Ne? Wir haben natürlich sehr lange den pastoralen, diese pastorale Phase gehabt, Betreuung. Wir betreuen dich bis in den Tod. Von der Wiege bis zum Grab betreuen wir dich gegen eine kleine Gebühr. Gar kein Problem, ist okay. Wir lieben Betreuungsfälle. Ja. Das ist das Pastorale. Aber dann haben wir, so war die Reihenfolge jedenfalls bei mir, dann kam so diese Lehr, der Lehrer kam, so eine Lehrphase. Auf einmal gab es unheimlich viel Lehre. Und auf einmal gab es neue Bücher en masse und auf einmal gab es Kassettenserien und auf einmal sagenhaft, ne? Derek Prinz hier, Serien rauf und runter gehört mit Kassetten Tag und Nacht und bin aus einem Erstaunen ins nächste gefallen, was es da so alles gibt und auch, was auch alles in der Bibel steht. Ja, die Lehre kam, aber mit dieser vielen Lehre kam auch mehr Selbstverantwortung. Ne? Das Ziel des fünffältigen Dienstes ist ja die Auferbauung des Leibes, dass er reif wird, erwachsen wird, selber kann. Ne? Ja, und mit dieser vielen Lehre kam mehr Selbstverantwortung, kam auch mehr Reife. Und auf einmal musste die Gemeinde sich mit so vielen Dingen beschäftigen, war sehr anstrengend, hat auch viele Gemeinden gespalten. Aber aufs Große und Ganze ist das Niveau an Wissen, an Kenntnis sehr gewachsen, oder? Sehr, sehr, sehr gewachsen. Unglaublich. Dann kam die Prophetie. Also jetzt hatten wir gerade die Lehre noch nicht wirklich verkraftet. Die viele neue Lehre war also schon schwer, 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 schwer. Und die Pastoren haben sich gewehrt. Ja, dann kam dann das Prophetische. Tja, was ist jetzt das wieder? Ne? Die nächste Welle, die Prophetie kam. Und die Propheten haben jetzt das ganze Wissen genommen und sehr persönlich gemacht. Du bist gemeint. Und sie haben die Dinge sehr persönlich angewendet und dir zugesprochen. Und sie haben den Finger auf Dinge gelegt in der Gemeinde und das hat alles auch oft wehgetan. Aber so sie haben das Wort, das viele Wissen, das wir jetzt hatten, hat der prophetische Dienst mit dem Geist erfüllt und angefangen, uns geistlich aufzuschließen und auf einmal war das auch nicht nur noch eine Sache des Wissens und des Intellekts, sondern auch der Offenbarung und auf einmal wurden uns Dinge in Bildern und wir haben uns beschäftigt mit völlig anderen Erkenntnismöglichkeiten, das Prophetische. Leute haben prophetisch gemalt und prophetisch getanzt und prophetisch geflackt oder wie nennt man das, mit den Fahnen und dann was alles und Workshops zu jeder dieser Sachen, dass du denkst, das kann es alles nicht geben. Tja, ist aber so. Ja. Und dann, da sind wir noch nicht so richtig durch, kommt das Apostolische. Was nun? Die Gemeinde wird apostolisch, oder? Sie wird prophetisch, sie wird lehrfähig, sie wird pastoral. Wir werden das alles als ganze Gemeinde. Ha? Wir haben das abgeschoben an einzelne Dienste, wir sitzen passiv, zahlen unseren Beitrag, die machen das. Genau so hat sich Jesus das gedacht mit der Gemeinde. Ne? Nee. Sondern er hat sich gedacht, wir alle werden so. Und es gibt schon einige Leute, die sind darin sehr, sehr gut und können den anderen echt was beibringen. Aber das Ziel ist Mündigkeit. So, du wirst auch so, ne? In einem gewissen Maß zumindest. Und die ganze Gemeinde wird so. Und die Apostel, die wollen, dass wir eigentlich aus diesem endlosen um uns selber drehen rauskommen, dass wir fähig werden, die Dinge richtig anzuwenden. Anwender des Wortes, der Geistesgaben, der Dinge Gottes. Wir kommen in einen Zustand, wo wir mit diesen Dingen arbeiten können, wo wir die auf die Welt anwenden können, in großem Stil. Die Apostel, die verstehen was von dieser Sache mit der Herrschaft. Ne? Sie sagen, wir haben auch eine Autorität und das ist sehr wichtig, weil in dieser Welt gibt es viele falsche Autoritäten und wir müssen denen die Stirn bieten. Wir müssen denen auch Territorium wieder abnehmen und wir müssen vieles, was wir verloren haben, wieder zurückholen. Stimmt auch, oder? Ja, das Apostolische. Apostel sind anstrengend, natürlich, weil wir sind ja gewohnt, passiv zu sein, aber die Apostel akzeptieren keine Passivität. Die sagen, raus aus den Sitzen, am besten auch aus dem Haus. Jetzt ist aber Schluss mit noch Veranstaltungen, jetzt müssen wir mal was unternehmen. Und dann treiben die uns raus. Die Christen werden ausgetrieben aus der Gemeinde. Was ist das? Ja. Und meiner Meinung nach kommt am Ende das Evangelistische. Wenn wir durch diese Dinge durch sind, dann wird die Gemeinde sehr evangelistisch sein. Wir werden die Welt nicht mehr fürchten und bloß Abstand, böse Welt und heile Gemeinde und so, sondern wir werden mit der Welt umgehen können. Wir werden die Welt nicht mehr fürchten. So sehr hat Gott die Welt gefürchtet, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat. Genau, ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, ja. Und dann kommt das Evangelistische, eine Welle des Evangelistischen, wo wir viele, viele Menschen mitnehmen können. Aber die Menschen kommen nicht zur Gemeinde, sondern zu uns. Wir sind nämlich die Gemeinde. Das ist der Clou. Jetzt hört die Überraschung. Die Gemeinde, die sind wir. Es ist gar nicht die Veranstaltung und der Parkplatz und der Pastor und der Lobpreis. Also so das alles ist ja schön und gut, aber das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde sind wir, die Gemeinde sind die Menschen. Wir sind die Gemeinde. Und ob wir uns am Sonntag da treffen oder ob wir uns da nicht treffen, wir sind genauso die Gemeinde. Also, wir sind die ganze Zeit, ne? Tag und Nacht und immer und überall. Wir sind die Gemeinde. Gemeinde überall. Ne, was ist das? Sie war nirgendwo, jetzt ist sie überall. Weil wir akzeptieren, wir sind die Botschafter an Christi Stadt. Ne? Meine Welt, meine Familie, mein Haus, meine Arbeitsstelle, wen hat die denn? Ja, sie hat ja mich. Ich bin in meiner Welt der Prophet und der Pastor und der Lehrer. Und der Hirte, und ich bin der Apostel, ich bin der Evangelist. Meine Welt hat keinen anderen, Reinhard Bonke wird nicht kommen. Ist jetzt auch, hat den Dienst schon abgegeben, der Kolenda ist, glaube ich, da, wird auch nicht kommen. Hat zu tun in Afrika oder so, wird nicht zu dir kommen. Naja, also, so wir werden das alles, wir sind gerufen. Das ist das Ziel von Anfang an. Wir gehen in alle Schöpfung. Wer geht in alle Schöpfung? Wir. Wir senden nicht einen Missionar. Wir sind ja die Missionare. Wir sind das ja alles. Und wenn wir es nicht sind, wen sollen wir senden? Und der Herr sendet. Ich habe viele Leute kennengelernt, denen hat Gott also Sachen gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Die sagen, ich gehe dann und dann auf den Flughafen, da wird dir einer Geld geben, Ticket geben und dann fliegst du wohin, das wirst du sehen. Wie bei Abraham. Ja, und wo ziehe ich hin? Ja, wenn du gehst, werde ich dir dann sagen. Ne? Und das, es gibt Leute, die tun sowas. Die setzen sich in den Flieger, die fliegen irgendwo hin und was jetzt? Und dann geht das weiter. Und das ist alles haarklein eine Sache von Führung. Und dann erleben die ungeheuerlichsten, unglaublichsten Dinge, die man nie in irgendeinem Missionsbericht lesen wird. Und kommen wieder nach Hause, als wäre nichts gewesen. Ne? Das ist unglaublich. Ne? Das heißt, der Herr macht das schon selber. Er sendet schon seine Leute selber. Ne? Wie mehr das zumuten kann. Ne? Und wir haben viele Berichte gehört von den verrücktesten Einsätzen. Ne? Leute sind irgendwo mit dem Fallschirm abgesprungen oder was. Und waren dann da bei irgendeinem Stamm und irgendwelchen Leuten und haben dann dafür irgendeinen gebetet und der ist gesund geworden, war zufällig der Sohn vom Clanchef und dann und also und dann haben die anderen Stämme gerufen und dann ist dann was dann da alles passiert, ne? Und nie hat jemand irgendwas davon gehört. Und keine Missionsgesellschaft hat da jemand jemals hingeschickt, weil viel zu gefährlich und. Ja, und dann wie durch Wunder kommen die dann da irgendwie mit dem Leben davon und da wieder raus und wieder nach Hause und man hat das war alles nicht geplant und nicht organisiert und nicht geregelt und nicht überhaupt, das kann man sich alles nicht denken. Tja, so geht das. Aber jeder weiß dann, das war wirklich Gott. Das war nicht die Missionsgesellschaft so und so. So, die Gemeinde ist extrem unberechenbar. Glaubst du das? War Jesus berechenbar? Ja, natürlich. Jesus hatte da ja sein Zentrum, ne? In Galiläa oder wo. Also, er hatte ja sein Haus, sein Zentrum, Jesus-Zentrum. Und da ist man dann, da konnte man ihn dann besuchen, sonntags vorwiegend, hat dann da eben seine Predigt angehört und ist wieder nach Hause gegangen. Ja, klar. Jesus. Warum hat Jesus kein Jesuszentrum eröffnet? Ich meine, eigentlich müsste er wissen, dass man das tut. Ich meine, wenn man Jesus ist, eröffnet man ein Jesuszentrum. Das weiß doch jeder. Hat er nicht getan. Ja, warum nicht? Und wo Veranstaltungen so richtig gut gelaufen sind, sagt Jesus, oh, ich muss jetzt gehen. Ja, wie, du musst gehen? Ah, schrecklich, schrecklich. Und das war völlig unberechenbar. Jesus war extrem unberechenbar. Heute hier, heute da, heute so, morgen anders. Und die einzige Möglichkeit war, du kannst ja mitkommen. Ich gehe weiter, kannst mitkommen. Du kannst auch bleiben, ist deine Entscheidung. Aber die erste Gemeinde auch, das sind so unberechenbar. Aber wir hassen Unberechenbarkeit. Wir wollen es berechenbar haben. Geordnet. DIN-Norm. Hallo, wir sind Deutsche. Wir wollen das schon wirklich, ne? Wir haben jetzt das ein paar Jahrhunderte lang durchgenommen, durchtheologisiert und haben jetzt endlich doch den Bogen raus, wie wir das alles erklären können und wie wir doch unser Jesuszentrum betreiben können. Ohne Jesus natürlich, aber wir nennen es Jesuszentrum. Wir sind seine Nachlassverwalter. Der Herr hat uns ein Wort hinterlassen, das wir jetzt verwalten. Ja, genau, so entstehen Religionen. Aber dieser Jesus ist, man mag es ja nicht glauben, auferstanden. Problem. Schon wieder. Niemand tut sowas. Jesus, natürlich, gegen jede Regel. Kommt da von den Toten wieder. Und die Jünger, völlig verängstigt, könnten auch wir sein, ne? Sitzen da, alles ist zu Ende. Jesus weg, die Mission vorbei, alles Schluss mit lustig. Und dann kommt Jesus zu ihnen rein. Hallo. Ich meine, wir lesen das so mit 3-4 Zeilen, ne? So, dann Jesus erschien dann da, kam da rein in ihre Mitte, Türen alle verschlossen. Jesus trotzdem geht da rein und habt ihr was zu essen? Ich meine, ich weiß nicht, was wir vielleicht erwartet hätten, was der so als erstes sagt. Ja, die wussten auch nicht, also was sie denken, was sie sagen sollten. Haben wir was zu essen? Das ist doch keine Ahnung, ja. Ja, so war das. Nach der Auferstehung erstmal frühstücken, ne? Und so ging das immer weiter, von einer Unberechenbarkeit in die andere, ne? Und natürlich, wir haben das alles so oft gelesen, dass uns das so vertraut ist. Wir merken gar nicht mehr, wie verrückt das alles ist. Ja? Wie unberechenbar, wie völlig außerhalb jeder Box und Norm. Und die Gemeinde war dann auch so. Selbst die Feinde, als die dann Petrus und Johannes oder wen da gefangen genommen haben. Und dann steht da, und sie stellten fest, es waren ungelehrte Leute. Und sie merkten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie merkten, dass die mit Jesus gewesen waren. Das haben die gemerkt. Wahrscheinlich, weil die so furchtlos waren. Habt ihr das gemerkt? Die waren furchtlos, ne? Die wurden da bedroht und alles und überhaupt, aber haben sich nicht gefürchtet. Wie kann man sich nicht fürchten? Das ist übernatürlich, ne? Und mit Freude gingen sie raus, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn zu leiden. Begeisterung. Ich meine, ich wäre vielleicht zu Tode erschrocken gewesen und dass die mich hier bedroht haben. Und wenn du noch einmal deinen Mund aufmachst, du weißt ja, ne, was passiert. Und die preist den Herrn. Haben dann gleich mal gesagt, ich meine, schweigen werden wir sowieso nicht. Ich meine, das ist schon mal, dass ihr das wisst, das ist schon mal klar. Ja, haben sie auch nicht geschwiegen. Und wieder ins Gefängnis. Und ein Engel wieder rausgeholt. Und gesteinigt, Paulus. Und wieder aufgestanden, wieder in die Stadt gegangen, weiter gepredigt. Oh, nee, jetzt, ne? Ja. So ging das. Und was haben wir draus gemacht, ne? So ein langweiliges kleines Christentumchen, was niemanden hinterm Ofen hervorlockt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Ja, wir haben uns viel Mühe gegeben, das hinzukriegen. Wir haben viele Experten dafür angestellt und bezahlt, dass die das hinkriegen. Das harmlose Christentum, das niemanden interessiert. Ja, und dann liest man Psalm 8. Kann ja wohl nicht in der Bibel stehen. Ist Altes Testament, klar. Weg damit! Sowieso sind wir schon mit fertig. Ja. Ja, ich sage das alles, um uns irgendwie rauszulocken aus dieser Box, um uns klarzumachen. Wir haben uns gewöhnt an eine Version von Christsein, die einfach ein Jammer ist und lächerlich ist und die mit dem, was geschrieben steht, nicht viel zu tun hat, ne? Wir haben so ein Kirchen-Jesus uns zusammengebastelt. So ein frommes, weiß ich nicht, Wesen, was in der Gemeinde schwebt, von Sonntag zu Sonntag und dann wieder herabschwebt und wieder hochschwebt und wartet, bis wir wiederkommen. Wir haben da so einen Kirchen-Jesus, der ist nur der gute Hirte und der ist nur lieb und nett und hat seine Schäfchen unterm Arm. Ich weiß nicht, war Jesus wirklich so? Überhaupt nicht. Und Jesus hat sich ganz gern bei den Leuten zu Hause eingeladen. Habt ihr schon mal gemerkt? Oh Gott, ich dachte, der wohnt in der Gemeinde, ne? Jetzt will er zu mir nach Hause kommen. Bibel auf den Tisch. Ja. So hat Jesus, ne? Übrigens, ich muss bei dir heute übernachten, ne? So, wir sehen uns später. Oh. Oh. Dann siehst du dein Haus mit neuen Augen. Ganz neuen Augen. Es heißt in der Bibel, dass Jesus sagt, ich klopfe an viele Türen. Und wenige Türen werden ihm aufgemacht, weil er klopft an unsere Haustüren. Jesus hat nicht vor, in Kirchen zu wohnen, sondern in unseren Häusern. Warum? Weil wir da wohnen. Jesus hat uns erwählt. Wir sind die Gemeinde. Mit uns lebt er. In uns lebt er. Unser Haus ist sein Haus. Unser Haus ist die Kirche. In unserem Haus passiert es alles, was geschrieben steht. Na, so war es doch am Anfang. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Und da ist das alles passiert und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ja, wo hat er die hinzugetan? Ja, in den Häusern, würde ich mal annehmen. Wir haben die Häuser dicht gemacht und dann haben wir das alles in extra Häuser verlegt, zu extra Zeiten, mit extra, alles extra. Ja, aber Jesus möchte das nicht, er möchte zu uns nach Hause kommen. Er sagt, ich komme zu dir. Heute Abend. Räum auf. Und kauf noch eine Flasche Wein, dass wir ein bisschen locker werden und mal über die wirklichen Dinge reden. Das macht man nämlich. Abends noch ein Glas Wein, fängt man an, über die wirklichen Dinge zu reden, oder? Was eigentlich wirklich mit einem los ist. Ne? Da packt man das auf den Tisch. Und das möchte Jesus ganz genau tun. Er möchte, dass wir unser Herz mal auf den Tisch legen. Und er möchte uns auch sein Herz zeigen, was für ihn wirklich zählt und wichtig ist. Glaubt ihr, dass Jesus nicht auch Freunde haben möchte? Der will nur Mitglieder in seiner Organisation. Hoffentlich zahlungskräftig. Nee, der möchte uns, der möchte Freunde. Ne? Er sagt an einer Stelle, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch meine Geheimnisse erzähle. Wem kann man seine Geheimnisse erzählen? Freunden. Ne? Ja. Aber sind wir Freunde? Ne? Wir sind jetzt irgendwie dann Mitglieder, Kirchenmitglieder oder so. Ja, ich bin Mitglied. Hier, Mitglied Nummer. Welche Nummer habe ich in der Liste? Und der Herr sagt, komm, ich will zu dir nach Hause kommen. Und er möchte das wirklich. Und wenn Jesus dann bei uns einkehrt, dann wird unser Leben zum Schauplatz himmlischer Ereignisse. Das ist dann so, ne? Und das ist unfassbar, dass alles, was geschrieben steht, ist alles passiert in deinem Haus, in deinem Leben. Das passiert da. Es will nämlich da passieren, nur da. Das möchte nicht in irgendeiner Kirche passieren. Es möchte alles bei dir passieren. Du bist der Mensch. Du bist die Gemeinde. Wir sind das. Und wir haben doch alle genug Kranke um uns her, oder nicht? Und sind selber krank. Muss die Heilung nicht, muss das nicht alles bei uns passieren? Ja, warum denn irgendwo anders, in irgendeinem Dingsveranstaltung? Warum denn nicht bei uns zu Hause? Ich meine, da können wir Jesus gleich die Kranken hier auflisten, eine kleine Lehre. Können wir schon mal mit anfangen. Also, die kommen sowieso nicht mit zur Veranstaltung. Ne? Ja. Sehr wichtig. Selbstverantwortung. Selbst. Du bist derjenige, der gemeint ist. Du bist die Antwort. Du hast vielleicht gedacht, ah, was ist die Antwort auf die vielen Schwierigkeiten und so. Ja, aber du bist die Antwort. Ich erinnere mich, dass einer gebetet hatte, der hatte irgendwo gesehen auf der Straße so ein unterernährtes Mädchen, das kaum was anzuziehen hat und da gezittert hat. Und er hat Gott angeklagt und gesagt, Gott, wie kann das sein? Was ist deine Lösung? Und dann hat Gott ihm gesagt, du bist meine Lösung. Ich? Ja, Menschen suchen bessere Methoden, Gott sucht bessere Menschen. Und der macht uns auch zu Menschen, die richtige Menschen sind. Das ist seine Spezialität. Lasst uns Menschen machen. Das Projekt hat nie aufgehört. Lasst uns Menschen machen. Richtige, richtige Menschen. Vollblutmenschen. Ja. Der Mensch Jesus Christus. Der Mensch. Wir sagen, der Gott. Jesus. Wir sind. Und er ist, ja, ist Jesus. Ja. Wofür erzähle ich das alles? Weil ihr das schon alles wisst. Aber ich will euch nochmal dran erinnern. Hey, die Antwort seid ihr. Und der Weg ist Reife. werde reifer, werde erwachsener, kultiviere das Wort, lass dich nicht hängen. Übergib deine Hütte, Jesus. Schulden kannst du ihm auch übergeben. Der nimmt alles. Wenn irgendetwas in deinem Leben nicht ihm gehört, wirst du an dieser Sache zugrunde gehen. Die Sünde ist, dass wir Gott etwas vorenthalten. Wir halten ihn raus. Und was immer das ist, wo wir ihn raushalten, dieses wird uns umbringen. Dieses wird uns zur Strecke bringen, auch wenn es ganz klein ist. Das ist nämlich unheilig. Heilig ist alles, was Gott gehört. Aber wenn wir etwas vor ihm, nee, das nicht. Das wird der Ansatzpunkt für die negativen Mächte. Dieses eine, dieses, was du vorenthältst. Und solange du denkst, mein Haus oder meine Krankheit oder meins, dieses meins muss aufhören. Weißt du, wenn deine Krankheit gar nicht deine ist, sondern seine, dann ist sie ja geheiligt. Dann wird er sie auch heilen. Ist ja seine. Aber wenn du die für dich behältst, um ein bisschen mehr jammern zu können, dann wird es vielleicht nicht geheilt. Immer, immer wieder Sabbat. Wir haben über den Sabbat geredet. Im Sabbat ist die Zeit herzugeben, loszulassen, wieder alles an Jesus zurückzugeben, tutto completo, alles. Alles, 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 alles. Von der Schraube bis zum Essen, alles. Ne? Und wenn du alles los hast und alles heilig ist, Mann, du wirst glücklich werden. Du wirst glückselig sein, weil du bist sowas von frei. Alles seins. Glaubst du, der Himmel kommt mit deinen Angelegenheiten zurecht? Naja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, das ist für den Himmel ein Klacks, ne? Deine Angelegenheiten. Und Gott wird deine Angelegenheiten regeln, sodass du Zeit und Kraft hast für seine Angelegenheiten. Gott weiß, wie das geht. Gott weiß, wie du mit einem Bruchteil am Aufwand bessere Ergebnisse erzielst als jetzt. Mit einem Bruchteil an Aufwand. Er weiß das, wie das geht, du nicht. Er weiß das, ja. Dass du Kapazitäten freikriegst, um kreativ zu werden und ganz andere Dinge tun zu können. Glückliche Dinge. Ja. Also, dass wir unser ganzes Leben draufgeben, um arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, ich glaube nicht, dass das Gottes Höchstes ist für den Menschen. Gott wird uns schon helfen mit dem Geld und mit diesen Finanzen und mit den Sorgen. Aber wir sollen dem Mammon nicht dienen. Ne? Was will aber Mammon? Dass wir ihm dienen. Und unsere ganze Kultur dient Mammon. Alles ist Geschäft. Und Jesus sagt, ne, mach das nicht. Mach das nicht. Renn nicht dem Geld hinterher. Ich habe Folgendes gemerkt in Sachen Geld. Dann höre ich auf. Also in Sachen Geld habe ich gemerkt, immer wenn ich auf das Geld gucke, funktioniert es alles nicht. Aber wenn ich auf das gucke, was ich mit dem Geld eigentlich erreichen will, wir wollen das Geld ja für etwas. Und wenn ich nicht auf das Geld gucke, sondern auf das, was ich eigentlich will, auf das, was ich eigentlich sehen will, dass es kommt, dass es wird, dass es funktioniert, dann kommt das Geld irgendwie so hinterher. Oder jemand kommt und schenkt es dir. Oder es gibt dann viele Wege, wie es wird. Aber wenn wir auf das Geld gucken, dann sind wir wie blockiert. Das ist meine Erfahrung. Es ist ganz seltsam, kaum, dass ich auf das Geld gucke, ist diese Geldmacht irgendwie, diese Mammon-Power irgendwie, steht die gleich auf. Ne? Und ich bin, wie soll das gehen, wie soll sich das finanzieren und. Ne? Aber wenn ich auf das gucke, was ich eigentlich machen will, was ich hervorbringen möchte, was Gott mir gezeigt hat, wenn ich auf diese Dinge schaue und sage, ich, will eigentlich gerne, würde ich das haben und ich bräuchte das und das wäre gut. Dann kommt das auf irgendeinem Wege. Aber nicht auf Geld starren. Gefährlich. Gefährlich. Ja. Und wenn der Himmel in dein Haus kommt, dann bringt er auch seine Ressourcen mit und dann wirst du schon klarkommen. Wirst du nicht verarmen. Ich bin jetzt ja auch raus aus dem Angestelltenverhältnis im Krankenhaus. Jetzt wie lang? Bald ein Jahr. Und ich muss sagen, also mit dem Moment, wo ich das aufgehört habe, diese Lohnsklaverei, geht es viel besser. Viel, viel, viel besser. Ich würde sagen, weiß ich nicht, ein Vielfaches an Finanzen ist gekommen, um alles machen zu können, was wir wollen. Das ist also sehr interessant. Aber die Seele hatte Angst. Die Seele dachte sich, aber ich habe doch die Sicherheit in dem Job und so. Ne? Aber liebe Seele, habe deine Sicherheit lieber nicht in dem Job. Könnte sein, dass er morgen weg ist. Oder dass irgendwie, also so sicher ist das alles nicht, ne? Wie dir vielleicht das erscheint. Ne? Die Renten sind sicher, genau. Ja. Sowas von, so sicher waren die noch nie. Ja, aber Gott sagt, ich bin sicher, du kannst dich auf mich verlassen, dass ich dich nicht verlasse und ich werde dich nicht hängen lassen. Und ich werde dich versorgen, reichlich. Ne? Und alle Dinge werden dir sowieso zum Guten dienen. Also hallo, auf dich warten blühende, wunderbare Zeiten. Ne? Und du musst dich nicht für ein paar Euros hier krummlegen. Das ist nicht Gottes Plan. Ja. Gut.